ja auch gut. Aber ich denke, vorher wollen wir mal aufstehen und den Herrn anbeten. Jesus Christus, wir kommen jetzt so vor dein Angesicht, du, der du in eine Krippe gekommen bist, um uns zu suchen. Danke, Herr, dass du, der ewige Sohn, das ewige Wort, in unsere Haut gekrochen bist, um uns zu finden, um uns zu verstehen, aber vor allem, um uns da herauszulösen. Herr, ich bete so, dass du selbst jetzt im Heiligen Geist dich in unsere Herzen hinein erschließt, dass du jedem so ganz persönlich sagst, dass er durch dich ein Kind Gottes sein und Ewigkeitsleben haben und empfangen darf. Bitte komm jetzt, Heiliger Geist, und leg du dein Wort in unsere Herzen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir wollen miteinander zunächst einmal ein Bibelwort lesen, über das wir nachdenken, auf das wir hören wollen. Es steht richtig, da steht es schon. Vielleicht kann man ein paar von den Lampen hier ein bisschen dimmern, dann sieht man die Bilder hinterher noch besser, da kommen noch mehr. Ah, guck mal, wir haben ja ganz tolle Leute, die können das alles. Gut, Dankeschön. Ich lese uns vor aus Johannes 1. Er, nämlich Jesus Christus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, jeder Einzelne, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen von Herzen glaubten und vertrauten. Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade, voller Liebe und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen, der einzig Geborene, der Gott ist und bei dem Vater und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Was feiern wir Weihnachten? Natürlich sagen wir, wir feiern den Geburtstag des Herrn. Ich finde, das ist richtig. Das feiern wir zu Weihnachten. Aber noch mehr. Wir haben Grund, unseren Geburtstag zu feiern. Unseren. Denn das Wort sagt, so viele an ihn glaubten, die ihn annahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Und das wird man, indem man geboren wird. Johannes, der Jünger, war ja nicht in Bethlehem dabei. Darum, vielleicht darum, wir wissen das nicht genau, schreibt er auch nichts über Bethlehem. Er fängt im Grunde da an, wo Jesus in sein Leben getreten ist. Als er am Jordan war, bei Johannes dem Täufer Johannes, in einer Erweckungsversammlung, wo sie alle ordentlich Buße taten, aber plötzlich war Christus da. Und das war ein Moment, den hat er nie vergessen. In der Bibel steht sogar, um wie viel Uhr? Weiß noch jemand wann? So viel ich im Kopf habe, 4 Uhr nachmittags. Können wir nachgucken. Das heißt, Johannes hat das gewusst. Da ist Jesus in mein Leben getreten. Er hat noch nicht geglaubt, er war noch kein Jünger. Aber da war der Punkt, da war für ihn Bethlehem. Und als er sein Evangelium schrieb, da hat er darum, was das Kommen des Herrn anbetrifft, nicht das äußere Geschehen, in dem er noch jetzt noch mal gesagt hat, wie die Krippe gepolstert war, sondern er konzentriert sich auf etwas, was lange vor Bethlehem war, wo die Weichen, wenn wir so wollen, gestellt wurden. Er stellt nicht das äußere Geschehen dar mit Bethlehem und Stern und Schafen, sondern das Innere, was da geschehen ist, das unsichtbare Geschehen ist. Und der Bericht beginnt darum mit den Worten: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ich habe in der Botschaft, die wir eben gehört haben, drei Dinge, die ich uns so gerne weitergeben möchte. Das erste ist, Weihnachten heißt nicht nur, dass Jesus begegnet ist, sondern Weihnachten heißt, wir haben einen Vater. Wir haben einen Vater. Mich erinnert das an ein berühmtes Stück Literatur aus Jean Paul im Siebenkäse. Es hat den Titel bekommen, Die Rede des auferstandenen Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott hier sei. Und er stellt sich einmal vor, wie das wäre, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, zu den Jüngern kommt, sagt, ich habe geguckt, es ist niemand da. Eine beängstigende, und es endet dann mit den Worten hier, wir sind alle Weisen. Das ist sozusagen der Antitext. Und Jean-Paul hat diese Geschichte auch geschrieben, weil er sagt, er will das allen denen sagen, die so gerne mit dem Atheismus kokettieren und sich überlegen, überlegt mal, was ihr damit sagt, dass wir Weisen im Universum sind und irgendwann mit allem zu Ende geht. Die Weihnachtsbotschaft ist so viel schöner. Heißt, wir haben einen Vater. Wir sind nicht länger Weisen im Universum. Johannes beginnt mit den Worten, das Wort ward Fleisch. Was haben die ersten Christen wohl gehört und die Leser des Johannes, wenn sie dieses Wort, das Wort, Goethe hat ja drüber im Faust spekuliert und gesagt, ich sage vielleicht am Anfang war die Tat. Aber das Gute ist, da steht, am Anfang war das Wort. Und es hat eine große Bedeutung. Die ersten Leser der Bibel haben wahrscheinlich Unterschiedliches gehört. Die Leute, die, und die gab es ja, aus Israel herkamen, haben natürlich sofort, wie wir auch gedacht haben, woran habt ihr gedacht, wenn ihr hört, das Wort ward Fleisch? Bitte? Nein, ich denke da an zunächst mal 1. Mose 1, Vers 1. Ja, und Gott sprach und es ward. Also am Anfang, als alles noch nichts war, wo es so aussah wie in manchen Kinderzimmern, Tohu Wabohu, da hat Gott in dieses Tohu Wabohu, in dieses Wüst und Leer hineingesprochen und das Erste war, dass es hell wurde. Und dann kam Stück für Stück die Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Und nicht umsonst sagt Johannes, spricht heute uns auch gleich, dass Jesus das Licht ist, weil Wort und Licht gehören hier ganz eng zusammen. Die Heiden, die gab es ja auch. Johannes hat eventuell in Ephesus sein Evangelium verfasst, so sagen jedenfalls manche Gelehrte. In Ephesus, die Heiden haben, und die gab es auch in der Gemeinde, bei denen klang was anderes. Da gab es einen großen Philosophen, Heraklit, brauchen wir nicht zu merken, der hat als das Urprinzip der Welt den Logos, das Wort, genannt. Aber bei ihm bedeutet es etwas anderes, es ist die Weltvernunft. Also so wie Einstein seine Weltformel oder sowas. Das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich habe den Eindruck, Johannes macht sich da gar keine viele Gedanken, was die Leute gerade denken, wenn er vom Wort spricht. Für ihn ist das Entscheidende, das, was die Welt zusammenhält und das, was ganz am Anfang war, das ist zu uns gekommen und Fleisch geworden. Und dazu brauchen wir auch Einsteins Relativitätstheorie nicht verstehen. Dazu genügt die Bibel. Da gucken wir noch weit hinter das, was Leute mit Urknällen und was ich was alles ausrechnen. Da wissen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort, und das ist jetzt, wir kommen gleich, Frank, deine Idee war nicht schlecht, ich komme gleich. Das Wort war nicht nur, ist nicht nur die Schöpferkraft, sondern es ist auch vom Anfang der Welt die persönliche Botschaft. Die bei Jesaja etwas, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt, dort vom Anfang der Welt ist ein Wort, das sagt Erika und Frerk oder wie wir alle so heißen mögen. Und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Das ist das Wort. Nicht so eine kalte Theorie, sondern etwas, so, was so ganz persönlich rüberkommt. Das ist nicht meine Erfindung. In der Bibel steht Epheserbrief, denn in Christus hat uns Gott auserwählt. Das heißt, von allen möglichen Ideen, die man haben könnte, wen es alles gegeben hat, hat er, ihr müsst jetzt, ihr seid meine Opfer, hat er gesagt, und das wird eine Bauke und ein Bernd und so. Ja? Ihr sitzt hier vorne, ihr seid meine Opfer. Aber versteht ihr, ich will so deutlich machen, das ist nicht so was Schwammiges, sondern etwas ganz Persönliches. Und wenn wir Weihnachten uns heute noch mal hinsetzen, dann sollten wir darüber nachdenken und beten und uns daran freuen, dass da von Ewigkeit eine Liebe zu mir rübergeht. Ehe der Welt Grund gelegt wird, heißt es, hat er uns auserwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien in der Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt, schon vorweg, seine Kinder zu sein durch Christus. Warum? Damit er Spaß dran hat, zum Wohlgefallen seines Willens. Ich habe ein Bild, das wird euch wundern. Ja. Michelangelo, ich habe das auch mal in einem Original gesehen, in Rom, Vatikan. Die Erschaffung des Menschen. Ich habe da, weil ich ja auch kalvinistisch erzogen bin, eher machen wir uns da ein Bild von Gott. Lass uns mal diese Diskussion beiseite lassen. Es soll übrigens, wenn ich das richtig verstehe, hier rechts nicht der Vater sein, sondern es soll der Sohn sein, auch mit Bart. Ja? Es ist nicht der alte Mann, sondern da ist, wir sind in Christus erschaffen. Und mir gefällt es eigentlich, wie er den Finger rüberstreckt zu dem Menschen und ihn anschaut. Schau mal, ich freue mich so an dir. Eigentlich habe ich gedacht, sollte das wissen, was wir wissen. So ist von der Ewigkeit eine Hand, die sagt, bevor ich geboren bin, ich freue mich an dir. Und die Hand, die sich zu mir ausstreckt. Und dieses Wort, das fand ich, deswegen habe ich das Bild hier genommen, hat ein Gesicht. Das ist nicht etwas, wo man sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Es hat ein Gesicht, weil Gott ja in Jesus mit einem Gesicht gekommen ist. Er hatte keine Maske, wie bei manchen Leuten so, so eine Maske, damit man sie nicht kennt, sondern er ist mit einem Gesicht gekommen, um uns anzuschauen, ein Gesicht. Und das Schöne ist, wenn wir gar nicht wissen, wie wir uns Gott vorstellen, dann können wir einfach an Jesus denken. Da hat Gott ein Gesicht, und zwar nicht nur, damit wir wissen, wie er aussieht, sondern ein Gesicht, das uns ansieht. Von Anfang an. Ich habe dich je und je geliebt. Und das Gute daran ist, dieses Wort ist da nicht im Himmel geblieben und sagt, das könnt ihr mal schön glauben, sondern jetzt kommt das Zweite, dieses Wort ist nicht am Anfang der Welt geblieben, oh, lange zurück, oder im Himmel hoch droben, sondern es ist Fleisch geworden, heißt es. Es ist Mensch geworden. Und da kommen wir in das, wo Johannes Jesus kennengelernt hat. Das ist ein Bild von des Malers Iwanow, das ich liebe. Ich muss euch kurz sagen, warum. Dieses Bild hängt in Moskau in der Tretjakow-Galerie. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es im Original gesehen hat, oder? Niemand sonst. Es ist ein bemerkenswertes Bild, weil es ungefähr, ich schätze mal, 5-7 Meter mindestens breit ist. Es füllt sozusagen fast eine ganze Wand aus. Und Ivanov hat an diesem Bild nicht weniger als 30 Jahre lang gearbeitet, solange wie der Herr auf Erden war. Und in den Nebenräumen, dieses ist allein in dem Raum, sind Vorstudien, wo er zum Beispiel alle möglichen Gesichter porträtiert hat. Alles, was es an schönen Gesichtern gab, an Statuen, weil er wollte das Gesicht Jesu sozusagen, da ist all das drin, all die Gesichter, die es auf der Welt gibt. Christus ist hier zu uns gekommen. Ich finde das beeindruckend, dass jemand sagt, das ist mein Lebenswerk, dass ich ein Bild malen will, Christus, wie er zu uns kommt. Und es ist ja die orthodoxe Theologie, die Orthodoxen feiern ja Weihnachten nicht jetzt, sondern am 6. Januar oder sowas. Das heißt deswegen auch die Erscheinung des Christus. Das heißt, sie feiern mit Johannes nicht die Krippe, sondern wie Christus zu uns gekommen ist und seinen Jünger berufen hat. Und wir können uns den Johannes hier vorstellen, irgendeiner von denen da, die hören, wie Johannes sagt, guck mal dort drüben, dort ist er. Und so ist Christus in sein Leben gekommen. Und Johannes bringt es in den Satz auf dem Wort, das Wort wurde Fleisch und er nennt den, der gekommen ist, den eingeborenen Sohn. So steht es jedenfalls bei Luther. Ich habe früher immer gedacht, ist Jesus auch ein Eingeborener? Das ist wirklich ein bisschen, das Wort muss sich irgendwie geändert haben. In der Bibel steht da etwas anders im Griechischen. Da steht, wenn ich es ganz wörtlich übersetze, der einzig Geborene, Monos und Genes, also der Einzige, der einzig ist und der einzigartig ist. Also Johannes wollte nicht sagen, dass Jesus was ganz Merkwürdiges ist, sondern dass es ihn nur einmal so gibt. Und auch in ganz einzigartiger Weise. Da gibt es keinen zweiten. Das ist eine so wichtige Botschaft in unserer Zeit des Pluralismus. Wo man ja sagt, ja gut, du hast recht, du hast recht, du hast auch recht. Wenn noch jemand recht haben, können wir alle. Hauptsache, du bist tolerant. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist, er ist der Einzige und der einzig Geborene. Und da kommt auch keiner danach. Und ich glaube, das sollten wir feiern und auch bezeugen. Wir sagen, auf dem Altar des Pluralismus wird die Wahrheit nicht geopfert. Jesus ist der Einzige. Und er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nicht, weil er intolerant ist, sondern sagt, das ist der einzige Weg. Einen anderen gibt es nicht. Ich hatte mal einen Praktikanten, ja, der war so gut theologisch, pluralistisch gebildet, wurde immer. Und er hat dann versucht, mich zu bekehren. Und zwar hat er ein Gleichnis erzählt, das wir auch bei Buddha finden, das Elefantengleichnis. Kennt ihr das? Also, sehr einfach. Er sagt, das musst du dir so vorstellen, wir sind alle Blinde und da ist ein Elefant. Und jeder kriegt was anderes zu fassen. Und jeder sagt dann, mein Elefant ist so ein bisschen wabbelig, das ist der Schwanz. Mein Elefant ist ziemlich hart und spitz, das ist der Stoßzahn. Und wir können jetzt das Einzelne so weiterführen. Das ist ja beeindruckend, nicht? Wir alle tasten irgendwo da herum und müssen dann sagen, ja sicher, du hast auch was von Gott zu fassen gekriegt und so weiter. und ich auch, und wir lassen uns da so stehen. Irgendwann fiel mir so ein, der Witz bei dem Gleichnis, die sind ja blind. Es ist klar, wenn wir blind sind, wenn wir, wie es heißt, wenn wir uns im Licht verschlossen haben, dann tasten wir da so rum und können nur sagen, ja gut, ich habe das erlebt, das ist mein Erleben, das ist dein Erleben und so weiter. Und jeder sieht und weiß da eben was anderes. Aber wenn der Herr uns die Augen öffnet, dann sehen wir, ja, der Elefant, wenn ich das nochmal im Bild sage, ist sicher größer und ich kann ihn immer nur aus einer Perspektive sehen, das weiß ich. Und so ist es auch in unserer Nachfolge mit dem Herrn, dass wir ja immer wieder Neues entdecken. Wenn du schon alles von Jesus weißt, weißt du wahrscheinlich gar nichts von ihm. So einfach. Aber das ist, weil ich sage, unser Wissen ist Stückwerk, aber wir haben geöffnete Augen und wir sehen das, was der Herr uns von sich gerade offenbart. Ich komme zum Nächsten. Ich sagte, er ist in einer einzigartigen Weise zu uns gekommen und er hat ein einzigartiges Ziel mit uns. Er ist ja nicht gekommen, weil er sagte, ich muss mal Urlaub machen, das ist die Erde war so ein Bereich, der habe ich noch nicht gesehen, muss ich dringend auch sehen. Sondern er ist mit einem Ziel gekommen. Hier heißt es, er will, dass wir Gottes Kinder werden. Seine Kinder werden. Der mittelalterliche Dichter Angelius Silesius hat es ja in diesem bekannten Wort gesagt, wer Christus tausendmal und millionenmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst rettungslos verloren. Das Betrachten der Krippe rettet niemand. Hier muss die Krippe sein, Christus in mir. Und Johannes macht deswegen in seinen Schriften, ich habe das nochmal nachgeschaut, einen bemerkenswerten Unterschied. Er spricht von Jesus Christus immer als von dem Sohn. Die Christen werden nie Söhne genannt bei ihm, sondern immer Kinder. Es gibt einen Sohn, nicht viele, aber durch ihn viele Kinder. So heißt es dann später, er will der Erstgeborene sein unter vielen Schwestern und Brüdern. Gottes Kinder, das sind wir nicht von Natur aus. Von Natur aus sind wir verlorene Geschöpfe, Kinder des Todes, und das wissen wir auch. Durch Jesus können wir Gottes Kinder werden. Es ist eine schlimme Irrlehre. So alle Menschen sind ja Kinder Gottes. Das steht nirgendwo in der Bibel. In der Bibel steht, dass wir Kinder werden durch Glauben an Jesus Christus. Und wir werden Kinder Gottes, vereinfacht gesagt, indem Jesus uns bei der Hand nimmt und uns zu seinem Vater führt. Ich stelle mir das so ganz einfach vor. Stell dir vor, du gehst nachher raus und da kommen irgendwie ein paar Bengel und sagen, hallo Papa. Ich weiß nicht, was deine Frau dazu sagt, aber es ist eine andere Geschichte. Du sagst, was ist das? Das ist Dummheit, Anmaßung oder sonst was. Aber es ist jedenfalls, entspricht in keiner Weise der Tatsache. Kinder sind die, die wir zeugen oder gebären und oder die wir adoptieren. Und im Fall vom Herrn ist es eher so, dass wir zunächst mal adoptiert und dann wiedergeboren werden. Und er holt uns ab, wo wir sind. Er ist ja nicht nur symbolisch zu uns gekommen. Das Wort ist nicht nur symbolisch zu uns gekommen, sondern es heißt, das Wort ward Fleisch. Ihr könnt euch mal kurz kneifen. Okay? Heißt, der ist in meine Haut gekommen.
die Haut, aus der du manchmal fahren möchtest, die Haut, in der du manchmal gar nicht stecken möchtest, in diese Haut ist Jesus gekommen. Und wenn sich jemand auskennt, nicht nur von Ewigkeit und deine Schokoladenseite kennt, sondern eben auch das ganz Problematische, das, was du eigentlich gar nicht wissen willst, was es da auch gibt. Jesus ist in mein Fleisch gekommen. Halleluja. Tja. Fleisch meint ja einmal Vergänglichkeit. Johannes, der Psalm sagt David, alles Fleisch ist wie Gras und seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Können wir alle nachvollziehen, je älter wir werden. Da nützt auch keine Kosmetik am Ende. Aber das Schöne heißt ja, dass es heißt, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das ist dieses Wort, das Mensch geworden ist, damit ich ein Kind Gottes werden kann. Fleisch meint die Vergänglichkeit, aber dann auch eben die Sündhaftigkeit. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch doch auch so ein bisschen was Gutes wohnt. Hallo, wach werden? Oder habe ich mich vertan? Oder steht da, ich weiß, dass in mir, meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also wenn wir mal wieder über uns enttäuscht sind, weil wir uns ganz blöd benommen haben, wir sagen, für Gott keine Neuigkeit. Der wusste, was da drin steckt. Und er hat mich so gerufen und nicht gesagt, ich guck, bis du ganz heilig bist und dann kannst du kommen. Er ist in mein Fleisch gekrochen, unter meine Haut. Und es heißt, er zeltete unter uns. So ist es die wörtliche Übersetzung. Nicht wohnte, sondern zeltete. Und Bibelleser denken da mit Johannes sicher gleich an das Zelt der Begegnung in der Wüstenwanderung. Das war ja keine Hütte, sondern war ein Zelt, das immer wieder aufgestellt wurde. Und das heißt, wenn dieses Zelt aufgestellt war, dann war das die Gegenwart Gottes. Und so sagt Johannes, war die Gegenwart Gottes, dieses Zelt Gottes unter uns. Mit einem guten, mit einer schönen Ausnahme. In das Zelt der Begegnung durften höchstens Priester und ins Allerheiligste nur der Hohepriester einmal im Jahr, nach vielen Reinigungszeremonien. In das Zelt Jesus, das unter uns gezeltet ist, darf ich kommen. Da heißt es, später sagt es der Hebräerbrief, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist wie wir in allem, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig zum Thron der Gnade kommen und Hilfe, zu rechtzeitiger Hilfe. Wenn ich ins Zelt der Begegnung gegangen wäre in der Wüste, so wie ich bin, das hätte ich nicht überlebt. Entweder hätte mich die Gegenwart Gottes Herrn sofort tot gemacht oder die Wachen dort. Weil da durfte ich nicht rein. Mit meiner Sünde und mit meinen Mängeln, der Unreinigkeit. Aber dort heißt es, lasst uns freimütig in dieses Zelt kommen, das Jesus ist. Wir haben einen freien Zugang zum Vater an der Hand Jesu. Und das ist die große Einladung. Wir können Gottes Kinder werden und zwar in echt. So sagt man das ja heute, ne? Nicht nur symbolisch, so, okay, wir sind ja alle Gottes Kinder, sondern da passiert etwas. Dazu ist Jesus gekommen und es heißt hier, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich glaube, wir können erkennen, das von Christian Rohlfs, die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Wir sehen nicht viel von ihm, aber von dem Bild, aber wir sehen diese Arme, in die dieser Mann sich fliehen kann. Und wo er weiß, ich bin jetzt Kind. Ihr wisst, in der Geschichte vom verlorenen Sohn heißt es ja, er sagt, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Ich will nur, dass ich was zu essen habe und etwas, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Dann kommt der Vater, nimmt ihn in die Arme, gibt ihm Schuhe, ein neues Gewand, gibt ihm sogar das Scheckbuch, den Siegelring und sagt, jetzt feiern wir ein Fest. Wir sind eingeladen, Gottes Kinder zu werden, und zwar in echt. Ich weiß nicht, wir sind es wahrscheinlich als Fromme viel zu sehr gewohnt, das zu hören und denken, naja, es predigt mal wieder. Johannes im 3. Kapitel seines Briefes sagt, seht doch, was für eine Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und dann fügt er hinzu, und wir sind es. Da haben wir nicht nur ein anderes Etikett bekommen, wo wir miteinander sagen können, ja, wir sind alle irgendwie auch Gottes Kinder, sondern wir sind es. Und hier in unserem Text heißt es, denen, die an ihn glauben, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Also fassen wir zusammen, es ist etwas, was wir real sein dürfen und etwas, das offensichtlich noch im Werden begriffen ist. Johannes sagt hier nicht, die sind das schon, ist alles schon fertig, sondern da ist jetzt etwas, das ist in Arbeit. Wir werden Gottes Kinder. Wie soll das geschehen? Ein indischer Christ, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, hatte einen Traum. Indien ist ja auch eine sehr tolerante Gesellschaft mit verschiedenen Religionen. In diesem Traum sah er sich in eine tiefe Grube gefallen. Und als er bemühen, da rauszukommen, das ging immer 2 Meter und dann wieder plumps. Also kennen wir eigentlich, ne, dieses Vermögen, aus unserer Grube rauszukommen. Und wie er dann am Ende da verzweifelt unten saß, merkt er plötzlich, da ist jemand am Rand der Grube. Das ist Mohammed. Und er sagt, du bist selber schuld, du bist da reingefallen. Hättest du die Gebote alle bewahrt, wäre das gar nicht passiert. Also, das ist der Wille Allahs, du kannst da nichts machen, bleib da. Brauchst also nicht so ein Geschrei zu machen. Dann geht er wieder weg. Kommt ein anderes Gesicht, das ist das Gesicht Buddhas. Und er sagt, weißt du was? So ist das Leben. Das alles geht ins Nirvana. Leg deine Hände schon über Kreuz, über deine Brust. Und dann gib dich einfach da rein. Das ist es so. Und dann ist er auch weg. Und dann sagt er, träumte und plötzlich merkte ich, da kommt jemand runter in meine Grube. Und ich sehe, es ist das Gesicht Jesu. Und er streckt mir seine Hand entgegen und sagt, komm, ich ziehe dich hier raus. Ich finde, das ist, beschreibt auch ganz wesentlich die etwas von der Art anderer Religionen, über die wir gar nicht lästern wollen. Das haben wir keinen Grund dazu. Aber bei Jesus ist ja etwas, dass wir nicht nur sagen, wir haben Recht, sondern wir haben einen, der kommt und der nimmt uns bei der Hand und der kommt in meine Grube, in der ich gerade stecke. Der macht mir nicht Vorschriften und sagt nicht, aber hättest du und warum hast du nicht? Oder strecke ich noch mehr an? Oder befinde dich mit deiner Lage ab? Sondern er sagt, gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Das heißt, er ist Mensch geworden in unsere Grube, damit er uns dem Vater zuführt als Kinder Gottes. Und das ist die einmalige Einladung und Chance. Wir dürfen Kinder Gottes werden, echte Kinder Gottes, in alle Ewigkeit, mit Ewigkeitsleben jetzt und dann. Wie soll das geschehen? Hier heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Das heißt, er sagt nicht, du musst jetzt was machen, um da rauszukommen. Er sagt, schenk mir dein Vertrauen und gib mir deine Hand. Das heißt, nimm mich an. Sehr einfach. Mehr ist nicht nötig in alle Ewigkeit. Jesus unser Vertrauen schenken und ihm einfach unsere Hand geben. Ich sage nicht, dass es hochkommt, dann Spaß ist. Vielleicht müssen wir ein bisschen mittun, wie das so ist, wenn man da rauskommt. Aber das Entscheidende ist, er zieht. Was soll ich also machen? Das Erste ist Glauben. Also hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, Ewigkeitsleben bekommt. Das haben wir eben gehört. Jeder, der glaubt. Aber wenn man das nicht kann, ich habe eine gute Botschaft, die vielleicht für manche ein bisschen frech klingt, aber sie ist trotzdem wahr. Wenn Jesus dich einlädt, dann ist der Glaube mit im Paket. Ja? Wenn du das Wort Gottes hörst, dann ist immer, und es ist ja wirklich, du merkst, Gott redet jetzt zu mir, dann ist da auch der Glaube mit drin, den du kannst sagen, ja, das nehme ich jetzt an. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, nehmt euer Herz auf. Tut euer Herz auf. Glaube ist mit im Paket. Sozusagen in der Botschaft des Herrn ist die Antwortkarte mit dabei und du kannst sie abschicken. Unglaube ist deshalb nicht Schwäche, sondern ist im Kern Glaubensverweigerung. Und der Herr sagt am Ende vom 3. Kapitel bei Johannes, wer an den Sohn glaubt, hat Ewigkeitsleben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, das heißt, wer nicht darauf reagiert und sagt, ich tue das jetzt, ich nehme die Einladung an, ich gebe dir meine Hand, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben also eine Alternative, Ewigkeitsleben oder unter dem Zorn Gottes leben. Und der ist auch real, das muss man leider sagen. Und wenn dein Glaube klein ist und du sagst, er ist zu schwach, dann habe ich eine Botschaft des Herrn heute für dich. Er sagt, wenn dein Glaube zu klein ist, nimm doch meinen. Das hat Paulus zum Beispiel gesagt, Galater 2, was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, das heißt in all dieser Schwachheit und alles, was so ist, das lebe ich, und jetzt steht hier wörtlich, im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben. Luther übersetzt im Glauben an, das kann man. Aber ganz wörtlich heißt, ich lebe im Glauben Jesu. Das ist für mich solch ein Evangelium. Habt ihr auch mal Glaubensprobleme? Und der Herr sagt, Herr Jesus, ich nehme jetzt mal deinen Glauben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann das auch mir gar nicht vorstellen, aber ich nehme jetzt deinen Glauben. Ich lebe im Glauben Jesu, den er immer neu in mir wirkt. Und ich werfe diese Gnade nicht weg. Und da heißt es, die ihn annahmen oder aufnahmen, gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Vollmacht. Das heißt, der Herr, hier heißt es bei Johannes nicht, die an Jesus glauben, werden sozusagen automatisch oder sind automatisch Gottes Kinder. Ist nicht ganz so. Die ihn annahmen, die ihn aufnahmen, das ist noch etwas anderes. Also kein Automatismus, sondern Vollmacht. Ich sage es mal einfach, wir haben den Glauben zu nehmen, wenn er so minzig ist, den der Herr uns gibt, bei der Einladung zusammen, und dann darauf zu handeln. Nimm den Glauben, den du hast, nicht der, der fehlt, und tu ihn. Und wenn es nicht viel Glaube ist, dann nimm den Glauben, den du hast, der wird mehr. mit dem Glauben ist wie Bodybuilding. Die Muskeln wachsen nicht durch, indem man viel Gutes isst. Da wird man höchstens fett davon. Wissen wir alle nach Weihnachten. Sondern Muskeln wachsen, indem wir die Muskeln betätigen. Und jeder, der lange nichts getan hat, weiß, am Anfang ist das ganz schön mühsam und schwierig. Aber die Muskeln wachsen, wenn wir sie betätigen. Und so ist es, wenn wir das bisschen Glaube, das der Herr uns schenkt, einsetzen und sagen, ja, Herr, ich nehme jetzt den Glauben, den du mir gegeben hast und antworte dir. Dann werden wir merken, wie Glaube wächst. Das liegt allerdings in unserer Verantwortung. Die in Aufnahmen. Mich erinnere das ein bisschen an die Packstation. Ich habe ja auch so eine Karte da, wo man hingehen kann. Ich finde das so praktisch, dass wenn ich auch nicht zu Hause bin, kann ich immer hinfahren und kriege dann meine Sendung. Und ich habe zwei Dinge. Ich habe eine PIN-Karte, ich habe meine Karte, die bestätigt meine Identität. Ne? Okay? Ich sage, übertrage es mal, meine Identität ist, ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn ich mit dieser Karte komme, da passiert zunächst noch gar nichts. Ich habe einen PIN gekriegt, per E-Mail neuerdings. Da ist eine Sendung und geh mit deiner Karte der Identität, ich bin der und der, und dem PIN kriegst du jetzt dein Paket. Das ist für mich geschieht, wenn ich die Bibel lese. Da ist immer wieder ein PIN drin. Eine Verheißung, die der Herr für mich hat. Und diesen PIN, dann kann ich sagen, ach, das ist schön. Passiert gar nichts. Ich kann auch sagen, nicht sagen, ich glaube diesen PIN. Nützt mir auch nichts. Er entwickelt erst seine Kraft, wenn ich ihn einsetze. So wie bei der Post. Ich gebe das ein und dann darf ich das Fach aufmachen und kriege mein Paket. Das ist es Annehmen. Ich handle aufgrund der Verheißung, die Gott mir in sein Wort gibt. Und wenn ich jetzt sage, er sagt, das Geschenk ist, du sollst ein Kind Gottes sein, kann ich sagen, oh, schön, wunderbar, freut mich. Oder ich kann sagen, Herr, ich gebe diesen PIN ein. Das ist einmal, ich glaube und ich spreche das aus. Danke, Herr Jesus, dass ich ein Kind Gottes bin. Wollen wir das mal sagen? Wer will, kann das jetzt mit mir sagen. Danke, Herr Jesus, dass ich ein Kind Gottes bin. Und auf Christ dieser PIN-Karte habe ich das Recht, jede Verheißung hier in diesem Wort dort einzugeben. Ich kann es auch lassen. Was passiert, wenn ich einen PIN kriege und gehe nicht hin? Ich kann euch das sagen. Nach einer Woche geht das Paket zurück. Wahrscheinlich haben wir das, ohne dass es uns bewusst ist, dass manches Mal, wenn der Herr uns einen PIN geschickt hat, ich sage mal, ein Wort, und haben gesagt, naja, kann ich irgendwann später mal und so weiter. Wir merken plötzlich, es ist weg. Es ist weg. Eine große Chance. Da war etwas, was der Herr mir geben will. Und ich war träge, hatte keine Lust oder was immer. Zum Glück ist es so, dass der Herr gnädig ist. Und es kann sein, dass er wieder einen PIN schickt. Aber dann sollten wir darauf reagieren. Der Apostel Paulus sagt, wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit seinem Mund bekennt, wird gerettet. Darum ist es auch wichtig, dass wir Dinge laut aussprechen, proklamieren vor dem Herrn, wie wir es eben getan haben. Ich bin ein Kind Gottes. Danke, Herr. Als Apostel Paulus sich bekehrte vor Damaskus, hatte er eine wunderbare Vision gehabt, was er da gesehen hat und so weiter. Helles Licht hat ihn richtig zu Boden geworfen. Wir sagen, naja, da ist doch alles klar. Dann ging er zu Ananias und er betete wie ein Weltmeister schon vorher. Was fehlt denn noch? Und dann heißt es, Apostelgeschichte 22, Vers 16, dass Ananias ihm das alles nochmal geklärt hat und dann sagt er, und nun was zögerst du? Lass dich taufen, indem du seinen Namen anrufst. Ja? Ich will jetzt, Taufe ist jetzt auch, das, wer das noch nicht hinter sich hat, hat es garantiert vor sich. Aber das will ich jetzt nicht sagen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Denn ganz persönlich, Herr Jesus, ich rufe deinen Namen aus und den rufe ich auch laut aus. Der Name Jesus. Und das hat Johannes, hat Paulus getan. Und offensichtlich hat Ananias ihm gesagt, das Ding gilt erst, wenn du Antwort gibst. Also ruf den Namen des Herrn an. Wunderbare Botschaft. Kinder Gottes sein. Und als mit dieser Vollmacht Kinder Gottes sein, können wir die Pins einlösen in unserem Leben. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, die wir tot waren in Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht.